Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ja, dann möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zu meinem Vortrag. Von außen sieht es ja schon mal ganz vielversprechend aus, glaube ich. Und was ist jetzt der Inhalt dieses Buches? Ja, zunächst mal, wo begegnet uns die KI heute überall? Also, wir haben hier natürlich viele Bereiche, wo uns die KI bereits begegnet heute. Wir haben sich selbst füllende Kühlschränke, noch nicht in vielen Haushalten, aber soll da kommen. Häuser, die sich selber heizen, Autos, die selbst fahren, Drohnen, die schon selbstständig herumfliegen, Texte, die sich selbst schreiben. Dann, wenn wir auf Finanzmärkten schauen, bei Banken, dann übernimmt KI auch das Management von Portfolios und investiert da laufend in neue Finanztitel. Das heißt, Portfolios optimieren sich auch von selbst. Und schließlich auch der Körper soll sich dann selbst überwachen, indem da Nanopartikel eingeschleust werden und dann immer eben direkt mitgeteilt wird, wie der Gesundheitszustand des Körpers gerade ist. Also viele Dinge werden dadurch selbstständig. Und jetzt ist natürlich zunächst mal die Frage, ja, was meinen wir denn überhaupt, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen? Und da stellt sich schon die erste Schwierigkeit. Wir wissen nicht mal so genau, was wir meinen, wenn wir von Intelligenz sprechen. Was ist denn das überhaupt, Intelligenz? Geschweige denn künstlicher Intelligenz. Und die beste Definition ist eigentlich immer noch die, eines der Pioniere dieser künstlichen Intelligenz von Marvin Minsky, der bereits in den 1980er Jahren geschrieben hat, AI is the science of making machines do things that would require intelligence if done by man. Also wenn es von Menschen gemacht würde, dann müssten wir es intelligent nennen. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wenn es uns intelligent erscheint, dann ist es intelligent. Unabhängig davon, ob es tatsächlich intelligent ist oder nicht. Aber das wissen wir ja bei den Menschen auch nicht, wenn die was Intelligentes sagen. Sind die wirklich intelligent oder tun die nur so, als ob sie intelligent sind? Also was da sich tatsächlich abspielt in diesen künstlichen neuronalen Netzen oder im Gehirn eines Menschen, das wissen wir ja nie so ganz genau. Was aber neu ist, ist, diese künstliche Intelligenz existiert erstmals außerhalb des menschlichen Gehirns und damit außerhalb des menschlichen Körpers. Bisher war Intelligenz eigentlich immer gebunden an den Menschen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wo ist sie dann, diese Intelligenz? Das wissen wir auch nicht so ganz genau. Sie lässt sich schwer lokalisieren. Nicht? Ist sie in der Hardware? Ist sie in der Software drin? Ist sie in der Cloud irgendwo? Ist sie im Zusammenspiel von verschiedenen Anwendungen? Aber wir wissen jedenfalls, sie ist nicht im menschlichen Körper mehr. Und deshalb ist dann auch die Rede von externer Intelligenz. Diese Intelligenz besitzt aber, davon geht man aus, noch nicht so etwas wie ein Bewusstsein. Und ob es so etwas jemals geben wird, wie ein Bewusstsein, die diese künstliche Intelligenz selbst hat, das ist auch umstritten. Aber wir können sagen, im Wesentlichen sind das einfach Optimierungsalgorithmen, die selbstlernend sind. Und die optimieren immer eine bestimmte Fragestellung. Also sie optimieren zum Beispiel ein Portfolio, das möglichst gute Renditen erzielt bei gegebenem Risiko. Und damit ist diese künstliche Intelligenz immer eigentlich mit ganz bestimmten Aufgaben verbunden, die sie löst. Und das ist natürlich bei der menschlichen Intelligenz anders. Dort geht es ja nicht nur um Optimierung, dort geht es eben teilweise auch einfach um Überlegungen. Wir machen uns Gedanken zu bestimmten Themen. Und das ist etwas, was künstliche Intelligenz in der Form nicht tut. Ja, nur ganz kurz zu den Hintergründen der künstlichen Intelligenz. Nicht? Wir stellen uns ja vor, dass das so etwas wie ein neuronales Netz ist, diese künstliche Intelligenz. Und da gehen dann irgendwelche Informationen rein. Zum Beispiel, dass eine Katze wird erkannt oder irgendein Objekt. Das ist noch nicht klar, ob es eine Katze ist. Und die künstliche Intelligenz, die kann dann feststellen, ob dieses Objekt, das man da sieht, ob es eben eine Katze ist oder irgendetwas anderes. Und am Anfang ist die ziemlich dumm, diese künstliche Intelligenz. Die macht sehr viele Fehler. Aber jedes Mal, wenn sie Fehler macht, dann werden in diesen einzelnen Neuronen die Wahrscheinlichkeiten verändert, mit denen Einzelinformationen dann ins Endergebnis einfließen. Nicht? Und über Tausende, Hunderttausende, Millionen von Optimierungsschritten lernt dann diese künstliche Intelligenz tatsächlich, eine Katze praktisch zu 100% zu erkennen. Genauso wie ein Mensch auch. Nur der Lernprozess ist natürlich ein ganz anderes. Nicht? Bei einem Menschen, dem kann man 2, 3 Bilder einer Katze zeigen und dann hat er begriffen, was eine Katze ist und erkennt immer eine Katze. Die künstliche Intelligenz hingegen, die ist an Big Data gebunden. Das heißt, sie kann nur lernen mit riesigen Datenmengen und wird erst dadurch intelligent, dass sie eben in Hunderten, Tausenden, Millionen von Iterationsschritten dann tatsächlich intelligent wird. Jetzt, wie am Anfang schon in der Einleitung erwähnt, diese künstliche Intelligenz, die kann jetzt viele ganz tolle Sachen erledigen. Und wir betrachten sie ja dann so als eine Art Werkzeug, mit der wir bestimmte Probleme dann eben besser lösen können. Und das hat schon ein ehemaliger CEO von IBM so formuliert. Nicht die ersten Änderungen waren unsere Werkzeuge. Jetzt, wo sie smarter werden, betrachten wir sie als Partner. Und wenn sie uns überholt haben, werden sie zu unseren Coaches. Das heißt, mehr und mehr werden die Entscheidungen dann auch von der KI getroffen und nicht mehr von Menschen. Jetzt Coach, das ist ein sehr wohlwollender Begriff. Wir könnten auch sagen Partner, wohlwollender Diktator, ein unter Ökonomen beliebter Begriff. Big Brother, da wird es schon etwas unfreundlicher, Manipulatoren, Verführer, Unterdrücker. Wir wissen nicht so genau, wie diese künstliche Intelligenz sich dann tatsächlich verhält. Sind das wirklich nur wohlwollende Sklaven, die versuchen für uns das bestmögliche Ergebnis herauszuholen? Oder stecken da nicht auch noch andere Interessen dann dahinter? Und man kann sich ja das mal so ein bisschen veranschaulichen. Vielleicht wenn wir rausgehen jetzt gerade, dann ist das kein seltenes Bild. Da sehen wir immer wieder Menschen, die da mit Hunden herumlaufen. Und da ist es ja dann im Allgemeinen so, dass ein relativ intelligenter Mensch einen relativ dummen Hund da an der Leine herumführt. Das heißt, der Mensch bestimmt, wo es lang geht. Ist übrigens auch ein sehr guter Indikator für den Entwicklungsstand eines Landes. Je reicher ein Land wird, umso mehr Menschen beschließen, nicht mehr mit anderen Menschen zusammenzuleben, sondern mit Hund oder Katze. Weil ein Hund hat klare Vorteile gegenüber einem Menschen. Nicht, er enttäuscht einen weniger, er widerspricht weniger. Und für Menschen, die nicht gut zuhören können, ist er auch der bessere Gesprächspartner. Deshalb sehen wir, dass eigentlich immer mehr Menschen dann mit Vierbeinern zusammenleben. Jetzt, wie gesagt, ist das typische Bild, aber in Zukunft könnte sich das ändern. Nicht? Weil bereits jetzt gibt es Roboterhunde und diese Roboterhunde, die sind auch KI-gesteuert. Und das heißt, die wissen ziemlich schnell besser Bescheid, wann und wo man jetzt rausgehen sollte. Das heißt, die wissen zum Beispiel Bescheid, wie das Wetter jetzt gerade ist. Die wissen von meinem Schrittmacher oder von meinem Bewegungszähler nicht, wie viel ich mich noch bewegen sollte heute. Die wissen zum Beispiel auch vom intelligenten Kühlschrank, dass man da noch etwas einkaufen sollte. Also findet man gleich eine Route, die noch an einem Laden vorbeigeht. Der weiß aber auch gerade, wo eine Baustelle ist, wo man jetzt gerade nicht durchlaufen kann. Das heißt, da findet immer die optimale Route im Moment, die am besten ist für mich. Und irgendwann werde ich mir wahrscheinlich sagen, ja, was soll ich da noch lange herumstudieren, wo ich da herumlaufen soll. Der weiß das ja besser, nicht? Und dann laufe ich dem einfach nach, diesem Roboterhund. Und dann wird es so, dass ein relativ intelligenter Hund plötzlich einen relativ dummen Besitzer da herumführt. So wie der im Moment aussieht, dieser Roboterhund, ist das noch ein bisschen schwierig, sich in den zu verlieben. Aber auch daran wird gearbeitet. Also die werden in Zukunft sicher so aussehen, dass das leicht fällt. Wie entscheidet jetzt aber ein solcher Hund tatsächlich? Das können wir im konkreten Fall gar nicht mehr nachvollziehen, weil diese KI ist eine Art Blackbox. Wir wissen zwar, nach welchen Prinzipien die funktioniert, was sie optimiert, aber im konkreten Fall können wir nicht mehr nachvollziehen, warum die KI so oder so entscheidet. Weil die erkennt hochkomplexe Muster, zeitliche, räumliche Muster, aufgrund deren ein bestimmter Entscheid jetzt gerade optimal ist, aber diese hochkomplexen Muster sind dem menschlichen Gehirn nicht mehr zugänglich. Und deshalb müssen wir im entscheidenden Fall einfach der KI glauben, dass sie die richtigen Entscheide für uns trifft. Und das wurde auch schon beschrieben als eine Art Rückfall ins Mittelalter. Durch das Mittelalter, wo man noch nicht so viel wusste, nach welchen Gesetzen die Welt funktioniert, da musste man halt auch einfach Gott glauben, nicht, dass er in seiner unendlichen Weisheit die richtigen Entscheide für uns trifft, auch wenn wir sie im Moment gerade jetzt nicht durchschauen können. Und so ähnlich ist das mit der KI eben auch. Nicht? Das ist halt eine höhere Intelligenz, der wir dann eben glauben müssen, dass sie für uns im entscheidenden Moment die richtigen Entscheide trifft. Jetzt ist dann aber immer unklarer, wer das Ganze eigentlich steuert. Das ist da so ein bisschen illustriert in diesem Bild. Sind Sie der Fahrer? Nein, ich dachte, Sie sind der Fahrer. Wer steuert jetzt eigentlich das Ganze? Sind das überhaupt noch Menschen? Oder sind das nur noch Algorithmen, die da die Entscheide treffen? Das ist nicht mehr so ganz klar. Und zunehmend sehen wir dann auch, dass KI beginnt, mit KI zu kommunizieren. Da heißt es zum Beispiel, the good news is we are getting lots of engagement on our AI-generated content. Also das, was wir da ins Internet gestellt haben und KI generiert ist, da kriegen wir ganz viele Klicks. Ja, amazing. What's the bad news? Ja, leider das meiste Engagement, also die meisten, die das anklicken, das ist auch nur KI und sind KI-generierte Bots, die irgendwie das nicht durchsuchen. Also der Inhalt wird von KI generiert und er wird auch von KI gelesen. Und die Menschen, die sind da irgendwie schon außen vor. Und jetzt sind ja solche selbstlernenden Algorithmen, die sind so ein bisschen wie Kinder. Weil Kinder sind ja auch selbstlernend. Und wenn Kinder klein sind, dann kann man ja diesen Lernprozess auch noch relativ gut steuern. Es gab man ja noch einen größeren Einfluss auf das Verhalten der Kinder. Und man kann auch die Informationen kontrollieren, mit denen die Kinder in Kontakt kommen. Aber dann werden die immer selbstständiger, unabhängiger und irgendwann verliert man dann diese Kontrolle und die Kinder sind vollständig selbstständig. Jetzt kann ich natürlich mit einer guten Erziehung die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie sich später im Leben auch anständig verhalten, aber sicher sein kann ich nie. Und das ist bei der KI genau gleich. Die wird am Anfang mit Trainingsdaten trainiert und diese Trainingsdaten, die kann man genau kontrollieren. Da kann man schauen, dass da alle Bevölkerungsgruppen gleich vertreten sind, dass da niemand diskriminiert wird. Da können wir schauen, dass das unter Bedingungen abläuft, die wünschenswert sind. Und dann lernt diese KI auch, aber solange sie nur mit Trainingsdaten gelernt hat, ist sie noch relativ dumm. Und wirklich intelligent wird sie erst, wenn wir sie auf die Realität loslassen und sie dann selbstständig weiterlernt. Jetzt verliere ich aber immer mehr die Kontrolle, wo, wie und mit welchen Daten sie tatsächlich lernt. Und sie wird jetzt immer intelligenter, aber gleichzeitig kann ich sie immer weniger kontrollieren. Und das ist dann auch dieses Dilemma. Wir versuchen ja immer mehr, die KI dann auch sozusagen zu kontrollieren über Gesetze. Und dieses ganze KI-Gesetz der EU, AI Act, nicht, wo man dann eben glaubt, man könne diese KI entsprechend regulieren, sodass nur die guten Anwendungen bleiben. Und die schlechten, die können wir eliminieren. Wenn wir aber wirklich die KI steuern wollen, dann müssen wir sie relativ dumm machen. Und das wollen wir ja auch nicht, weil es gibt ja einen Wettbewerb um die beste KI. Also wir wollen eine möglichst intelligente KI, dann können wir sie aber leider auch nicht mehr wirklich kontrollieren. Das ist sozusagen dieses Dilemma, das wir hier haben. Und jetzt kann man das Ganze so ein bisschen vergleichen mit dem Gesundheitswesen. Warum? Weil es gibt ähnliche Marktbedingungen. Im Gesundheitswesen, da zahlen meistens diejenigen, die eine Gesundheitsleistung in Anspruch nehmen, nicht direkt dafür. Und wenn man nicht direkt für eine Leistung zahlt, dann ist das Kostenbewusstsein im Allgemeinen nicht so stark ausgeprägt. Und der zweite Aspekt, der auch ganz ähnlich ist wie im Gesundheitswesen, es gibt eine Informationsasymmetrie. Das heißt, diejenigen, die eine Leistung anbieten, sind wesentlich besser informiert als diejenigen, die die Leistung nachfragen. Im Gesundheitswesen sind die Anbieter dann die Ärzte, die Anbieter von Therapien, aber auch die Hersteller von pharmazeutischen Produkten, die Hersteller von medizinischen Geräten. Die sind besser informiert als die Patienten. Und wenn man diese Situation hat, dann kann man immer die Nachfrage über das Angebot steuern. Das heißt, so wie ich das Angebot präsentiere, kann ich die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, ob das Angebot wahrgenommen wird oder nicht. Also wenn der Arzt mir zum Beispiel sagt, diese Therapie würde ich unbedingt machen, da haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dann sage ich, ja, das machen wir natürlich. Wenn er mir aber sagt, da würde ich noch warten mit dieser Therapie. Da hatten wir zum Teil starke Nebenwirkungen. Also das würde ich nur machen, wenn wirklich alles andere nicht funktioniert. Dann würde ich natürlich sagen, ja, da warten wir noch damit. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Arzt das Erste sagt, ist wesentlich größer, weil im gesamten Gesundheitswesen alle davon profitieren, wenn man mehr macht. Und so kommt es zu einer dauernden Mengenausweitung im Gesundheitswesen, die wesentlich dafür verantwortlich ist, dass die Gesundheitskosten von Jahr zu Jahr steigen. Und das ist bei KI ganz ähnlich. Nicht auch dort können wir ganz viele Leistungen zunächst mal gratis in Anspruch nehmen. Wir können ChatGPT zunächst mal gratis nutzen in Basisversionen oder die Google-Suchmaschine. Also dann nehmen wir doch diese Leistungen mal gerne in Anspruch. Und dann kommt auch die Informationsasymmetrie. Diejenigen, die das anbieten, sind viel besser informiert als diejenigen, die es nachher tatsächlich benutzen. Und dann kann man natürlich uns auch diese ganzen positiven Aspekte in den Vordergrund stellen. Also wir lesen ja überall nur, was wir da alles Tolles machen können mit dieser KI und wie die uns das Leben erleichtert und Dinge ermöglicht, die bisher nicht möglich waren und so weiter. Und auf diese Weise kann man dann eben auch die Nachfrage beeinflussen, sodass eben im Zweifelsfalle die Dinge dann auch, also in diesem Falle die KI-Lösungen, nachgefragt werden. Und dann gibt es hier auch eine ganz erhebliche Marktmacht. Am Schluss sind es nur ganz wenige Anbieter, die diese KI-Anwendungen tatsächlich entwickeln können und auf den Markt bringen. Das sind diese Big Tech Companies, das sind Alphabet bzw. Google, das ist Facebook, das sind Amazon, Apple, Microsoft, inzwischen auch ein paar chinesische Anbieter, die diesen Markt dominieren. Und wenn wir dann mal ein solches System genauer anschauen, wie eben Alphabet bzw. Google, dann sehen wir, dass das, was wir kennen von Google, also die Suchmaschine, also das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Google alles macht. Google beschäftigt sich zum Beispiel mit Langlebigkeit, weil da in der Medizin, da verspricht man sich auch große Fortschritte und einen entsprechenden Markt. Oder Nest, das ist, sind Anwendungen für das Smart Home, weil das ist sozusagen das Einfallstor für die Anwendungen in den eigenen vier Wänden. Dann erforscht Google natürlich auch neue Produkte wie Google Ventures. Also das ist ein riesen Ökosystem. Und damit man wirklich erfolgreich ist bei KI, braucht es eben zwei Dinge. Man muss einerseits Zugriff haben auf Big Data, also so großen Datenmengen Zugriff haben. Und andererseits muss man in der Lage sein, diese Algorithmen zu entwickeln. Und da gibt es relativ wenige, die das beides können. Also da bleiben am Schluss nur ein paar wenige große Anbieter übrig. Das heißt jetzt nicht, dass die alle Entwicklungen vorantreiben. Das wird dann häufiger kommen, Innovationen von kleineren Unternehmen. Aber wenn sich etwas als erfolgreich herausstellt, dann kann natürlich Google ein Angebot machen, das zu gut ist, um es abzulehnen. Und dann wird das auch in dieses Ökosystem von Google dann integriert. Und um jetzt ein Beispiel noch zu geben dafür, dass man eben nie weiß, ob man nicht digital da irgendwie übers Ohr gehauen wird. Bei Amazon, da gibt es diesen Buybox-Algorithmus und der wählt aus, mit Hilfe auch von KI, nicht welches Produkt als erstes in diese Buybox reinkommt. Und bei Amazon gibt es ja verschiedene Anbieter, die dasselbe Produkt anbieten. Und einer dieser Anbieter kommt als erster in diese Buybox rein, wenn ich irgendein Produkt suche. Und meistens wird das gekauft, weil es als erstes in die Buybox reinkommt. Also das ist ganz wichtig, dass man da als erster reinkommt. Und die Frage ist jetzt, nach welchen Kriterien kommt man da rein? Und da gibt es schon lange den Vorwurf an Amazon, dass dieser Buybox-Algorithmus zugunsten von Amazon verzerrt ist. Das heißt, dort, wo Amazon eigene Angebote hat, wird Amazon bevorzugt und kommt häufiger in diesen Buybox-Algorithmus rein, als es eigentlich objektiv erklärbar ist. Amazon sagt natürlich, nein, das stimmt nicht. Dieser Algorithmus, der berücksichtigt nur objektive Informationen, wie zum Beispiel, wie schnell wird geliefert, wie groß ist die Kundenzufriedenheit. Stimmt das jetzt? Ist dieser Buybox-Algorithmus tatsächlich verzerrt oder nicht? Man kann es gar nicht mehr überprüfen, weil das Ganze eine Blackbox ist. Und diese Diskussion gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Und es ist ungeklärt, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Es gibt dann andere Anbieter, die behaupten, sie hätten diesen Buybox-Algorithmus geknackt. Sie wüssten, wie der funktioniere und bieten ihrerseits wieder ihre Dienstleistungen an potenzielle Anbieter, dass wenn sie ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann kommen sie mit höherer Wahrscheinlichkeit in die Buybox rein. Stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Auch hier, wir wissen es nicht mehr wirklich. Das ist dann diese Blackbox, die Dinge werden unklar. Ja, wir können dann die Dinge eben nicht mehr nachvollziehen. Und man kann nie sicher sein, ob diese KI-Anwendungen eben ausschließlich Entscheide zugunsten ihrer Nutzer treffen. Und in einer Welt, wo wir dann zunehmend auch sogenannte Shopping-Agenten haben, wird das natürlich immer relevanter. Wir haben jetzt solche Agenten, die selbstständig das Internet absuchen nach Angeboten, dann das günstigste Angebot für mich auswählen und im Idealfall dann gleich auch noch den Kaufvertrag abschließen, sodass ich mich überhaupt nicht mehr darum kümmern muss und das Produkt wird dann mir einfach nach Hause geliefert. Natürlich wird man am Anfang sagen, nein, das will ich noch überprüfen, aber wenn man dann ein paar Mal gesehen hat, ja, der Entscheid war eigentlich ganz in Ordnung, dann ist einem das zu mühsam, nicht? Und dann kauft er halt irgendwie da selbstständig, weil da kann er viel besser, viel schneller ein viel größeres Angebot absuchen. Aber wir werden dann auf der anderen Seite natürlich abhängig von diesen Shopping-Agenten. Und das heißt, aus der vielgepriesenen Konsumentensouveränität wird dann zunehmend eine Art Algorithmenabhängigkeit. Und das wurde letztes Jahr auch schon in einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung beschrieben, wo es hieß, eben KI-Agenten helfen den Big-Tech-Firmen, mehr Macht, mehr Einnahmen und mehr Marktreichweite zu erlangen. Also, wir müssen da vorsichtig sein. Und dann kommt natürlich auch die Überwachung. Nicht? Fragt er, sind wir allein? Und die Antwort kommt aber nicht vom anderen hier, sondern sie kommt von Alexa oder Siri, welche hier Ja sagt. Nicht? Wir bewegen uns natürlich heute bereits in Umgebungen, wo überall solche Geräte sind. Das nehmen wir aber dann eigentlich meistens in Kauf, weil es gibt zwei große Versprechen, die mit dieser KI verbunden sind. Und das ist einerseits mehr Sicherheit, also Überwachung überall, nicht? Und mehr Bequemlichkeit. Mit diesen zwei Versprechungen kann man die Menschen im Allgemeinen auch überzeugen. Und das, was dann gefährdet ist, Freiheit, Privatsphäre, dass es eben mehr Überwachung gibt, das merken wir ja erst so schleichend. Und viele Menschen sagen dann ja, ja, die sollen ruhig wissen, was ich mache. Ich habe ja nichts zu verbergen. Nicht? Und mit diesem Argument kann man dann alle Daten preisgeben und überlegt sich dann wenig, was tatsächlich mit diesen Daten geschieht und dass wir auch in Situationen kommen können, wo sich das plötzlich als gefährlich herausstellen kann. Aber Freiheit ist Menschen ja im Allgemeinen auch gar nicht so wichtig, weil das Ideal der Menschen von Freiheit ist ja nicht das Leben in der freien Wildnis, sondern in einem möglichst weitläufigen Zoo. Das heißt, wir wollen zwar so das Gefühl haben von Freiheit, nicht, aber gleichzeitig natürlich Sicherheit. Also da soll dann ein Gehege sein, sodass die Gefahren von außen nicht zu uns kommen. Das soll auch überwacht sein, damit, wenn irgendwo ein Problem auftritt, dass da sofort jemand schaut, was da das Problem ist. Dass, wenn irgendwo ein Unfall passiert, dass da sofort jemand kommt. Nicht, dass auch regelmäßig Nahrung zur Verfügung gestellt wird und so weiter. Nicht, das ist ja eigentlich das, was wir gerne haben. So. Zuerst mal Sicherheit und dann innerhalb von dieser Sicherheit noch etwas Freiheit. Und deshalb spielt eben dieser Sicherheitsgedanke eine ganz zentrale Rolle. Und zunehmend werden jetzt eben immer mehr Dinge smart. Also wir haben da Smart Medicine, Smart Cars, Smart Refrigerators, Smart Homes, Smart Energy Grids, Smart Farming, Smart Cities. Es gibt fast nichts mit der Vorsilbe Smart noch davor jetzt. Und im Smart Home, da sieht es dann eben zum Beispiel so aus, nicht, da kommunizieren dann eben alle Geräte mit den anderen Geräten über das Internet of Things. Also die kommunizieren da alle miteinander und wissen dann auch Bescheid. Und da können wir dann auch sehen, dass Geräte, die eigentlich völlig harmlos sind, wie zum Beispiel ein smarter Kühlschrank, sehr schnell auch zu einem Überwachungsgerät werden können. Weil ein smarter Kühlschrank, der bestellt ja zunächst einfach mal Lebensmittel nach, wenn da der Bestand unter eine bestimmte Limite fällt. Aber da etablieren sich mit der Zeit natürlich gewisse Muster, die typisch sind für die Bewohner. Und jetzt kann da plötzlich ein anderes Muster auftreten. Plötzlich ändert sich da der Konsum. Dann ist das ein Hinweis, irgendetwas hat sich geändert in diesem Haus. Und jetzt muss man das noch kombinieren mit Daten vom Smart Car, dann von der Daten zur Heizung, zur Energieversorgung und dann noch mit den Zahlungen. Und dann weiß man sehr schnell Bescheid, mit was in diesem Haus stattfindet. Es kann dann aber auch zu Kommunikationsstörungen kommen. Da heißt es, wir müssen heute leider ausgehen für das Abendessen, weil der Kühlschrank spricht nicht mehr mit dem Herd. Da ist jetzt eine Kommunikationsstörung aufgetreten. Diese ganzen Smart Homes und Smart Energy Systeme und Smart Verkehrssysteme sollen dann noch zusammengefasst werden in Smart Cities. Und da sehen wir dann auch, wie es eigentlich zu einer Allianz kommt vom Staat und von diesen Big Tech Unternehmen. Weil der Staat möchte gerne solche Smart Cities machen. Natürlich auch mit dem Argument einer besseren Energieversorgung. Also wir wollen Energie sparen, grünere Städte. Dazu braucht es aber ein solches Smart City Konzept, wo auch das Verkehrssystem dann verbessert wird. Technologisch ist der Staat aber nicht in der Lage, selber solche Angebote umzusetzen. Dafür braucht er dann die Big Tech Unternehmen, wie zum Beispiel eben Google. Und so kommt es dann sehr schnell zu einer Allianz zwischen Staat und diesen Big Tech Unternehmen, die dann gemeinsam solche Projekte umsetzen. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Aspekt noch. Es ist ja dann auch immer die Angst vorhanden, dass da viele Jobs verloren gehen. Und es gibt da unterschiedlichste Studien, die kommen auf ganz unterschiedliche Prozentzahlen. Aber bei allen Studien ist klar, dass die meisten Branchen betroffen werden, wie hier ein Beispiel aus England und hier ganz neue Zahlen aus der Schweiz, nicht, wo man einfach sieht, je mehr, wenn wir da von links nach rechts gehen, nicht, je stärker eine Branche KI exponiert ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit eben, dass dort die Beschäftigung zurückgeht. Also das können wir tatsächlich beobachten, aber nur, wenn wir einzelne Bereiche anschauen. Weil nicht wo immer die Gefahr wächst, da wächst das Rettende auch. Und das ist in diesem Fall die Bürokratie. Weil wir sehen einfach zu einem großen Teil, dass sich die Beschäftigung verlagert, weg von der Produktion hin in die Bürokratie. Allerdings nicht mehr diese alte Beamtenbürokratie, die wir hier noch sehen. Die treffen wir heute nicht mehr an, sondern was wir heute antreffen, das ist so eine Controlling-Bürokratie, die zunächst ganz freundlich aussieht. Da sind überall einzelne Menschen, die da hinter Bildschirmen sitzen. Wenn wir aber mal ganz genau schauen, was die Mehrheit heute arbeitet, dann sehen wir, eine Mehrheit der Menschen ist in Wirklichkeit mit solchen Tätigkeiten beschäftigt. Und wie das zunimmt, ist hier ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen. In der Schweiz haben wir ja verschiedene Spitäler und hier das Beispiel Universitätsspital Zürich. Und da wurde verglichen 2009 mit 2022. Und wie haben die Geldausgaben zugenommen für die Lohnzahlungen in verschiedenen Bereichen. Da sehen wir, die Bezahlung der Ärzte hat um 70% zugenommen, in der Pflege nur um 12%, da hat man gespart. In der Technik, da ist sogar leicht zurückgegangen und dann kommt Besoldung Verwaltungspersonal plus 262%. Wir sehen, ein ganz großer Teil dieser steigenden Kosten in den Spitälern ist in Wirklichkeit darauf zurückzuführen, dass wir eine steigende Gesundheitsbürokratie haben. Wir haben immer mehr Menschen in Spitälern, die nichts mit ärztlicher oder pflegerischer Tätigkeit zu tun haben, sondern stattdessen eben mit dieser Gesundheitsbürokratie. Und das Gesundheitswesen ist nur ein Beispiel. Das finden wir in anderen Bereichen genauso. Also, wenn wir mal schauen, nicht in den Fabrikhallen, wenn wir da schauen heute, da treffen wir tatsächlich kaum noch Menschen. Das traditionelle Büro ist auch verschwunden. Dafür arbeiten eben immer mehr Menschen in dieser Controlling-Bürokratie und deren Arbeit wiederum geht dann zu praktisch 100% die Bezahlung ihrer Arbeit geht zu 100% in das Bruttoinlandprodukt ein und das heißt, ein immer größerer Teil der Wertschöpfung wird auch in diesem Bereich geschaffen, weil das sind häufig relativ gut bezahlte Menschen mit guten Löhnen, nicht die dann entsprechend auch dafür sorgen, dass das Bruttoinlandprodukt auf diese Weise ansteigt. Also im Unterschied zur Produktion, wo die Digitalisierung und auch KI-Jobs vernichtet, schafft sie in der Bürokratie weitere Arbeit. Und was ist damit gemeint? Damit gemeint sind eben Tätigkeiten wie Administration, Organisation, Controlling, Evaluation, Registrierung, Dokumentierung, Zertifizierung, Akkreditierung, Beratung, Consulting, Coaches. Nicht all das sind eben solche Bereiche, wo diese Controlling oder wo Menschen in dieser Controlling-Bürokratie heute arbeiten. Und der Kampf gegen diese Bürokratie ist aussichtslos. Das haben Ökonomen schon lange erkannt. Schon Ludwig von Mises hat 1944 geschrieben, wir müssen die Tatsache anerkennen, dass bislang alle Bestrebungen vergeblich waren, die weitere Ausbreitung von Bürokratismus und Verstaatlichung zu stoppen. Und da muss ich noch hinzufügen, es ist dann nicht nur der Staat, nicht, wo diese bürokratischen Tätigkeiten stattfinden, sondern das ist genauso in privaten Organisationen, vor allem auch in größeren Unternehmen. Auch dort nehmen diese bürokratischen Tätigkeiten immer mehr zu. Und dann hat es David Graeber sehr gut beschrieben in seinem Buch, was so heißt, Bürokratie 2015, jede Marktreform, jede Regierungsinitiative, die den Amtsschimmel bändigen und die Marktkräfte fördern will, resultiert in der Zunahme von Vorschriften, Verwaltungsarbeit und der vom Staat beschäftigten Bürokraten. Also diese Bürokratie, nicht, die nimmt dann noch zu, auch durch Bürokratiebekämpfung. Weil wenn man die Bürokratie bekämpft, dann muss man ja zunächst mal einen Maßnahmenplan machen, man muss ein Team einsetzen, welches verantwortlich ist, man muss Erfolgsindikatoren definieren, nach welchem man dann misst, ob man erfolgreich war und so weiter. Nicht, auch das sorgt dann noch für weitere Bürokratie. Und wir sehen es dann auch anhalb der Zahl der Seiten in den Gesetzen. Das ist jetzt die Schweiz, aber in Deutschland wird es ganz ähnlich aussehen, wenn wir da beginnen im Jahr 1982 und nur das Bundesrecht anschauen, also das Ebene auf der Ebene der Gesamtschweiz. Dann sehen wir, das waren 18.000 Seiten noch im Jahr 1982 und heute sind wir bei fast 80.000 Seiten. Und ich vermute mal stark, das ist in Deutschland ähnlich. Warum führt jetzt aber die KI noch zu einer Intensivierung eigentlich dieser Bürokratie und nicht zu einem Abbau? Weil zunächst ist ja mal die Vorstellung die, ja, das wird doch dann mit der KI alles einfacher, weil die kann doch dieses Controlling jetzt selbstständig übernehmen in vielen Bereichen und dann sparen wir da Zeit, weil das nicht mehr Menschen tun wollen. Aber was man nicht berücksichtigt, ist erstens mal, dass das Controlling unglaublich ausgebaut wird, dank KI. Jetzt können wir endlich in Echtzeit noch viel mehr Prozesse im Detail analysieren. Wir können noch genauer erfassen, wie Menschen bestimmte Tätigkeiten verüben und damit noch viel besser optimieren. Das heißt, wir dehnen einfach diese Controlling-Aktivitäten nochmal sehr stark aus. Und durch diese immer größere Datenflut und deren Nutzung entsteht dann auch eine neue Komplexität, die man wieder bekämpfen muss mit neuen Richtlinien, Regulierungen, Gesetze. Es gibt umfangreichere Verträge, es müssen Gutachten erstellt werden, Expertisen und so weiter. Und auf diese Weise nimmt dann die Bürokratie auch wieder zu. Und vielleicht noch ein Beispiel zu dieser steigenden Komplexität, wenn wir da zu einem Beispiel zurückgehen, das ich am Anfang erwähnt habe, ist, dass Portfolios zunehmend optimiert werden durch KI. Dann habe ich da zunächst ja mal einen Vorteil, wenn ich diese KI habe und andere haben die nicht. Dann kann ich mein Portfolio schneller anpassen als andere, habe dann wahrscheinlich auch eine bessere Rendite. Aber sehr schnell haben andere da auch Zugriff. Irgendwann haben alle KI-gesteuerte Portfolio-Optimierungstools und dann habe ich keinen Vorteil mehr. Nicht? Dann sind meine Renditen wieder gleich gut, wie sie ursprünglich waren, oder gleich schlecht. Durch diese Anwendung habe ich aber die Realität verändert, weil jetzt gibt es im Vergleich zu vorher viel mehr kurzfristige Bewegungen auf den Finanzmärkten. Es werden viel mehr Wertpapiere gekauft, verkauft in viel kürzerer Zeit. Das heißt, ich habe die Komplexität der Welt dadurch erhöht. Und ich muss mich jetzt mit viel komplexeren Finanzmärkten auseinandersetzen. im Vergleich zu vorher, was dann wiederum eine noch viel intelligentere KI braucht, die da wieder optimieren kann. Also das heißt, wir verlagern dann einfach die Probleme auf eine höhere Ebene. Und jetzt kommt natürlich noch dann dieser ganze Überwachungsaspekt dazu. Da möchte ich nur noch kurz drauf eingehen. Nicht, dass der Staat dann ja auch mit Hilfe von solchen Tools uns dazu erziehen will, immer sozialer, gerechter, nachhaltiger zu sein in unserem Leben, immer gesünder zu leben. Und da gibt's ein Land, da muss man das gar nicht verbergen, dass man solche Dinge tut, und das ist China. Nicht? Und dort gibt's ja schon seit längerer Zeit ein solches Punktesystem. Das ist kein zentral gesteuertes System, sondern da einzelne Provinzen experimentieren da mit unterschiedlichen Systemen. Und in erster Linie ging es ursprünglich darum, Unternehmen zu überwachen und zu kontrollieren, zunehmend aber auch Privatpersonen. Und da bekommt man daneben zum Beispiel negative Punkte für das Abspielen von lauter Musik, für häufiges Essen in Fastfood-Lokalen, Verstöße gegen Verkehrsregeln und so weiter. Und positive Punkte gibt es dann, für Blutspenden, Spenden für wohltätige Zwecke, und dann kommt das chinesische Element Lob der Regierung in sozialen Medien. Das heißt, man versucht dann natürlich, die Menschen so zum richtigen Verhalten zu erziehen. Und da blickt man ja fast etwas mit Neid auf China, das würde der Staat hier ja auch gerne tun, aber bei uns ist halt auch die Privatsphäre wichtig, also darf man das nicht so direkt tun. Und man muss dann eben umgekehrt bei uns mit finanziellen Anreizen arbeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn ich meine Daten liefere an eine Krankenkasse, dann bekomme ich eine etwas günstigere Prämie. Und so überzeugt man dann mehr Leute, dass sie ihre Daten liefern. Und dann sagt man, ja, das ist ja ein Bedürfnis der Menschen, die wollen das offenbar. Also machen wir das andere jetzt noch ein bisschen teurer, wenn man die Daten nicht liefert. Und dann wählen das noch weniger Menschen. Und dann sagt man irgendwann, ja, jetzt wegen diesem Paar Querulanten, die das nicht wollen, können wir da nicht mehr eine Sonderlösung aufrechterhalten. Jetzt müssen halt alle ihre Daten liefern. Das ist dann der typische Gang bei uns dann. Ja, und wie gesagt, wir können uns das vorstellen, dann im Gesundheitswesen, Ernährung, Nachhaltigkeit, Verkehr, nicht überall, wer sich richtig verhält, wird dann auch finanziell irgendwie belohnt. In der Schweiz wurde das zum Beispiel dann gemacht beim Heizen. Da wurde das zentral gesteuert und die Leute durften nicht mehr wärmer Temperaturen haben in ihren Wohnungen als 21 Grad in der Nähe von Basel. Das wurde dann aber wieder abgestellt, weil die Leute dermaßen protestiert haben dagegen, dass man wieder aufgehört hat damit. Ja, der letzte Punkt noch, ich habe ihn vorhin auch schon erwähnt, was wir da natürlich versuchen, weil wir ja diese Gefahren zum Teil auch sehen. Wir versuchen dann über Regulierung sozusagen diese KI in eine Richtung zu drängen, dass wir sagen, ja, die guten Anwendungen der KI, die wollen wir, aber die schlechten, die wollen wir dann verhindern. Und zu was das dann führt, das kann man zum Beispiel sehen bei dieser Datenschutzgrundverordnung, die uns wahrscheinlich als tägliches Ärgernis begegnet. Jedes Mal, wenn ich eine neue Webseite anklicke, da muss ich da zuerst einen Banner wegklicken, wo ich angeben muss, ob meine Daten gespeichert werden dürfen oder nur die wirklich notwendigen Daten oder gar keine. Meistens ist mein Finger schneller, als was ich lese. Hauptsache dieser Banner ist weg. Was geschieht, wenn ich so oder so klicke? Keine Ahnung, kein Mensch weiß, was das bedeutet. Wenn ich da klicke, nein, meine Daten dürfen nicht verwendet werden, ich kann das nicht kontrollieren. Und das ist das, was dann typischerweise entsteht. Nicht, es entsteht einfach eine Datenschutzbürokratie. Man muss dann alle diese Maßnahmen umsetzen. Größere Unternehmen müssen einen Datenschutzbeauftragten einstellen. Man muss ein Datenschutzkonzept erarbeiten in den Unternehmen. Nicht, man macht da ganz vieles, aber ob meine Daten jetzt wirklich geschützt sind oder nicht, Das weiß ich nach wie vor nicht. Ich keine Ahnung, kann das auch nicht überprüfen. Und das ist hier ganz gut dargestellt. Nicht, hallo, ich bin die neue Datenschutzgrundverordnung und da die großen Google und Facebook. Ja, was ist das Fazit? Es ist wahrscheinlich nicht so intelligent, sich von künstlicher Intelligenz abhängig zu machen. Das, was hier abgebildet ist, das ist der Zauberlehrling von Goethe. Und da haben wir ja so ein Beispiel, nicht, wo man etwas startet. Nicht, mit einem Zauberspruch wird dieser Besen dann in Gang gesetzt, aber leider weiß man nicht mehr, wie man ihn stoppen soll nachher. Und so sind wir ja auch in einer Situation. Nicht? Wir starten da relativ optimistisch, ganz viele Anwendungen dieser KI, wissen dann aber gar nicht, wohin die genau führen. Und am Schluss ist es dann eben wichtig, dass wir auch Optionen offen halten, die eben nicht KI-gesteuert sind. Das heißt, wir müssen Alternativen haben weiterhin. Also ganz banal, ich muss weiterhin die Möglichkeit haben, auch zur Bargeldzahlung. Ich sollte die Möglichkeit haben, Autos zu nutzen ohne Kameras und Sensoren. Das ist wahrscheinlich schon nicht mehr gewährleistet in der EU. Nicht, dass ich bereits reguliert, dass das haben muss in Zukunft. Kein Zwang zur Nutzung von Gesundheits-Apps. Wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr gewährleistet sein. Keine Benachteiligung von Menschen, die nicht in smarten Häusern leben. Auch da wird man wahrscheinlich irgendwann kommen und sagen, ja, wir können nur die Energieversorgung optimieren, wenn eben alle Menschen in smarten Häusern leben, sodass dann diese Alternativen, die uns heute noch selbstverständlich erscheinen, ziemlich schnell verschwinden. Und die Herausforderung ist ja am Schluss die, nicht, dass wir da irgendwo beim Optimum Halt machen. Wenn ich da mal von links nach rechts gehe in der Evolution, dann ist das ja durchaus ein Fortschritt. Und wir sind wahrscheinlich froh, dass wir nicht mehr ganz links sind, sondern uns da in die Mitte, zur Mitte hin bewegt haben. Aber wir wollen ja wahrscheinlich auch nicht ganz nach rechts gehen. Also irgendwo da in der Mitte ist eine Art Optimum und die Kunst, beziehungsweise die Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist eben da, tatsächlich in dieser Mitte zu bleiben. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrages. Vielen Dank.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.